Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Mein Name ist Christina Satori und heute geht es bei uns um eine ganz besondere Zeit im Leben einer Frau und auch im Leben mancher Männer. Es geht um die Wechseljahre. Und wenn es um die Wechseljahre geht, dann reden Frauen und auch Männer selten voller Vorfreude von dieser Zeit. Eher geht es dann um Beschwerden. Hormonschwankungen, Schlafstörungen, Hitzewallungen, neue Speckröllchen an Bauch und Hüfte und auch die Stimmung kann sich immer wieder mal verschlechtern. Wir wollen heute klären, was kann eine Frau gegen diese Beschwerden tun? Wie lange dauert das alles eigentlich? Und auch, betrifft das eigentlich wirklich nur Frauen? Wechseljahre, hormonelle Veränderungen mit Folgen, das ist unser Schwerpunktthema heute. Und wie immer können Sie sich beteiligen an unserer Sendung, per Telefon zum Beispiel. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons werde ich gleich nennen. Nach den 10.30 Uhr Nachrichten berichten wir dann in den aktuellen Informationen aus der Medizin einmal darüber, was die aktuellen Zahlen in der Corona-Pandemie bedeuten für unser Leben heute. Und wir beschäftigen uns mit sehr starkem Übergewicht und fragen, Adipositas, kann Fettleibigkeit mit Hormonen behandelt werden? Soweit die Übersicht. Und hier jetzt die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. 00800 4464 4464. Ich wiederhole das. 00800 4464 4464. Wenn Sie uns nicht anrufen wollen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail. Schreiben Sie an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Mein Gast in der Sendung heute Vormittag ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Frauenärztin und Ärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und sie betreut in ihrer Gemeinschaftspraxis in Hamburg Frauen mit hormonellen Störungen. Sie wird gleich ihre Fragen beantworten. Corona-bedingt ist Frau Schaudig heute nicht bei mir hier in Köln im Studio, sondern sie ist aus ihrer Praxis per Telefon zugeschaltet. Das heißt, sie ist jetzt gerade in Hamburg. Also, viele Grüße nach Hamburg. Guten Morgen, Frau Dr. Schaudig. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
Schönen guten Morgen, Frau Satori. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
Sie sitzen bequem in Ihrer Praxis und sind bereit, unsere Hörerfragen zu beantworten. Das finde ich sehr schön. Danke, gut. Aber bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich doch mal mit was ganz Grundlegendem anfangen. Also, was heißt denn eigentlich Wechseljahre? Also, wie lange dauert das Ganze? Wann spricht man von Wechseljahren? Wann fangen die an und wann sind die endlich zu Ende?
Also, von Wechseljahren spricht man eigentlich dann, wenn man den Übergang von der fruchtbaren Phase, also in der Zeit, wo Frauen regelmäßig Blutungen haben, zur quasi unfruchtbaren Phase übergeht. Das kann sehr unterschiedlich lange dauern. Bei den meisten Frauen beginnt es so mit Mitte 40, dass die Monatszyklen unregelmäßiger werden. Das heißt, die bluten nicht mehr ganz so pünktlich, mal früher, mal länger. Das kann sich so über ein paar Jahre hinziehen. Von der Menopause spricht man dann im deutschen Sprachgebrauch dann, wenn die tatsächlich allerletzte Regelblutung im Leben einer Frau auftritt. Das kann man ja immer erst im Nachhinein sagen und nicht prospektiv. Danach sind meistens noch eine ganze Zeit Beschwerden vorhanden, über einige Jahre. Also man kann mal grob sagen, dieser Prozess der Wechseljahre zieht sich so über 5 bis 10 Jahre hin. Die Beschwerden, die die Frauen haben, die können aber im Einzelfall auch deutlich länger noch anhalten, 10 Jahre, 20 Jahre nach dieser letzten Regelblutung. Es ist aber sehr unterschiedlich.
Das ist die gute Nachricht. Es muss nicht jede Frau wirklich schwer treffen, weil 5 bis 10 Jahre ist eine lange Zeit.
Ja, das ist auch subjektiv natürlich unterschiedlich und es hängt auch vom Umfeld der Patientin ab. Ganz viel Genetik dabei. Also was habe ich von meiner Mutter oder meinen Großmüttern mitbekommen? Also das ist auch unser Job in der Praxis zu sehen, wie ist die Einzelne betroffen, auch können die Symptome sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Grundsätzlich gibt es so eine Faustregel, dass ein Drittel der Patienten fast nichts merkt von den Wechseljahren oder wenig, außer dass die Blutung ausbleibt. So ein Drittel merkt sehr deutlich was und dann kommt so ein bisschen auch auf die subjektive Situation an, wie gut kann ich damit umgehen. Mhm. Und man kann grob sagen, ungefähr ein Drittel der Frauen hat schon sehr starke Beschwerden, die sie auch in ihrem Leben beeinträchtigen.
Mhm. Fangen wir mal mit einer Beschwerde an, die ganz, ganz häufig genannt wird und wo, glaube ich, jemand, der das noch nicht erlebt hat, gar nicht nachvollziehen kann, dass das wirklich lästig sein kann, die Hitzewallung. Das ist so eins, was sofort assoziiert wird, wenn jemand von Wechseljahren spricht, denkt man sofort Hitzewallung. Tritt das wirklich so häufig auf und wie sehr kann das die Lebensqualität beeinflussen?
Also diese Hitzewallung ist in der Tat das dominante Symptom der Wechseljahre, was auch in allen Studien und allen Leitlinien am allerwichtigsten hervorgehoben wird. Wie muss man sich das vorstellen? Die Hitzewallungen sind fliegende Hitze, haben unsere Großmütter noch gesagt. Das ist ein Hitzegefühl, was von der Taille aufsteigt bis in den Kopf. Manche Frauen schwitzen gar nicht richtig, sondern haben lediglich dieses Hitzegefühl. Häufig mit einer Hautrötung geht es einher. Das Ganze dauert ein paar Minuten. Und auch da ist es wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die das 2-3 Mal am Tag haben, 2-3 Mal in der Nacht. Es gibt Frauen, die haben es 20 Mal in der Nacht und sagen, ich muss mich 3 Mal umziehen, weil ich völlig durchgeschwitzt bin. Also auch dieses Symptom ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist auch zur Differenzierung zu anderen Formen der Erwärmung, dass es nicht auf einen Auslöser ausgelöst wird in aller Regel, sondern spontan. Also in der Sprechstunde, Patientin sitzt mir gegenüber und plötzlich sagt sie, jetzt kommt's wieder, Frau Doktor. Und plötzlich merke ich, aha, der wird jetzt total heiß und sie fächelt sich zu. Nachts wachen die Patienten häufig auf davon. Aber da kommt dann noch ein zweites Symptom ins Spiel. Das sind die Schlafstörungen, die mit Hitzewallung auftreten, aber auch unabhängig davon sein können.
Na, dann machen wir damit gleich weiter. Die Schlafstörungen. Auch das hört man relativ häufig und da glaube ich, ist es auch für jemanden, der das nicht kennt, relativ gut nachzuvollziehen. Wenn man wirklich jede Nacht aufwacht und eine Stunde wach liegt, dann kann das die Lebensqualität doch beeinflussen. Wie erleben Sie das in der Praxis? Leiden da viele Frauen dran und was gibt es da für Methoden, damit umzugehen?
Also ich habe Frauen, die sagen, das ist eigentlich das einzige Symptom, was mich dramatisch stört. Und Sie haben es gerade schon gesagt, so ein ganz typisches Muster dieser wechseljahrsbedingten Schlafstörung ist, dass die Frauen todmüde einschlafen, 3-4 Stunden schlafen, dann plötzlich aufwachen. Manchmal auch vollkommen ohne Hitzewallung und schon an der Qualität des Aufwachens merken, ich werde nicht wieder einschlafen können. Dann liegen die 1-2 Stunden wach, manche gehen dann bügeln, lesen was. Es hilft aber alles nichts, auch autogenes Training hilft nichts. Und dann schläft die Frau irgendwann nach 1-2 Stunden wieder ein. Dann klingelt aber nach 1-2 Stunden der Wecker. Dann ist man völlig unausgeruht. Das schlägt sich natürlich auf die Stimmung nieder und auch auf die Leistungsfähigkeit. Auch das ist unterschiedlich, aber die Schlafstörungen sind ein Symptom, was häufig eines der ersten ist, was erkennbar macht, da könnte was nicht in Ordnung sein mit meinem Zyklus, ohne dass die Frauen bereits Hitzewallung haben oder so furchtbar unregelmäßige Blutung.
Und verschwinden die Schlafstörungen dann, also wenn die Wechseljahre vorbei sind? Oder?
Auch das ist unterschiedlich. Insgesamt wissen wir, dass ältere Menschen, das trifft übrigens auch für Männer zu, eine schlechtere Schlafqualität haben als jüngere Menschen. Aber dieses typische Muster, dieses Aufwachen und dann nicht wieder einschlafen können, das ist bei vielen dann doch deutlich besser.
Sie sagten jetzt eben, autogenes Training hilft da auch nicht, Bügeln hilft da auch nicht. Was bleibt denn dann da?
Ja, man muss es so ein bisschen durchstehen. Es gibt natürlich pflanzliche Mittel, die den Schlaf verbessern. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt übrigens auch Frauen, die auch ein Einschlafproblem haben. Da gibt es diese Regeln zur Schlafhygiene, dass man besser in den Schlaf hineinkommt. Kein künstliches Licht, also dieses blaue Computerlicht ist ungünstig. Man soll abends vorm Schlafen nicht noch ganz frisch Sport betreiben. Klar, Tee und Kaffee abends, das ist sowieso logisch. Kühles Zimmer schlafen, eher nicht zu überhitzte Räume. Also da kann man auch im Internet sich anschauen. Maßnahmen zur Schlafhygiene gibt man da ein. Aber so richtig gut helfen tut es alles nicht. Das muss man leider wirklich sagen.
Wechseljahre, hormonelle Veränderungen mit Folgen, das ist heute unser Thema und Sie können gleich Ihre Fragen stellen an unsere Expertin, Frau Dr. Katrin Schaudig. Sie berät in ihrer Praxis in Hamburg Frauen mit hormonellen Störungen und von dort aus wird sie heute auch Ihre Fragen beantworten. Wenn Sie das möchten, dann rufen Sie an mit Ihrer Frage. Hier ist die Nummer vom Hörertelefon des Deutschlandfunks. Es ist die 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Dr. Schaudig, was ist denn so eine, wir haben jetzt gesagt Wechseljahre, das sofort sagen die Leute Hitzewallungen und Schlafstörungen. Gibt es denn auch etwas, wo Sie sagen, das betrifft eigentlich viele Frauen, aber da wird gar nicht drüber geredet, obwohl es so wichtig ist?
Ja, das sind die Stimmungsschwankungen und die allgemeine Einschränkung der Leistungsfähigkeit, die zum Teil Folgen des gerade genannten sind, aber manchmal auch ohne diese Dinge auftreten. Eine Dünnhäutigkeit. Mein Lieblingszitat ist das einer Patientin vor vielen Jahren, die mal gesagt hat: Gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war.
Gott.
Also eine Reaktion auf irgendein Ereignis, die nicht adäquat ist, das sehen die Patienten selber auch, die Frauen. Ja, die sagen ja, warum bin ich, das ist ja Quatsch, in Tränen auszubrechen, weil das Brot nicht mehr da ist, ja. Aber dass plötzlich was passiert und plötzlich kann man damit nicht mehr so richtig gut umgehen. Auch sagen manche Frauen, das Leben ist plötzlich wie ein Berg vor mir, obwohl ich eigentlich nichts geändert habe, obwohl keine anderen Anforderungen da sind. Also diese Dünnhäutigkeit, schwerer die Probleme bewältigen können, das führt natürlich dann zu Konflikten im Umfeld, im Job, im Privatleben, in der Partnerschaft, auch mit den Kindern. Das ist was, was auch schwer zu fassen ist. Deswegen ist die Datenlage dazu, was wir dazu tun können, auch nicht sehr dick, weil das so schwer einzugrenzen ist.
Man kennt das ja, oder einige Frauen kennen das, von der Schwangerschaft her, dass man da plötzlich, man guckt einen Film, der gar nicht so traurig ist und trotzdem sitzt man heulend davor. Und dann kann man immer sagen, das sind die Hormone. Und generell gilt ja immer, ne, wenn eine Schwangere was sagt, dann hat sie recht. Also bitte lass sie in Ruhe. Das hat man dann mit den Wechseljahren leider nicht, diesen Bonus. Oder sollte man das seiner Umgebung einfach mitteilen? Ich darf jetzt weinen.
Ja, das ist gut. Ja, nee, den Bonus hat man nicht. Und es ist auch eine andere Stimmungsproblematik als in der Schwangerschaft. Ich glaube, dass man die nicht gleichsetzen kann. Also die Schwangerschaft, also was Sie gerade geschildert haben, ist die Rührseligkeit von Schwangeren. Das ist aber mehr, dass die von einer Situation gerührt sind. Wenn die ausbricht in Tränen, ist es mehr ein kleines bisschen Wut dabei, okay. Ein kleines bisschen an sich angegriffen fühlen. Ich glaube, das ist es eher. Und bei den Schwangeren ist, glaube ich, dieser Mechanismus was anderes.
Naja gut, bei den Wechseljahren ist es auch da Hormonschwankungen, aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass man jetzt in den nächsten Lebensabschnitt geht und das ist bei einer Schwangerschaft, dann freut man sich ja auf das Kind. Bei den Wechseljahren weiß man ja nicht genau, was kommt, wenn man jetzt älter wird.
Ja, aber das Problem ist, glaube ich, auch, Frau Satori, dass die Frauen in den Wechseljahren zum Teil die Stimmungsproblematik gar nicht ihren Wechseljahren zuordnen. Vor allen Dingen, weil auch das ähnlich wie die Schlafstörung häufig ein frühes Symptom ist. Ich sage mal so Aussagen wie, es ist alles so freudlos. Das höre ich auch gelegentlich. Die Frage ist ja immer, was macht man dagegen? Ein Problem des Beginns der Wechseljahre bis zu dieser Menopause ist, dass die Hormonspiegel extrem schwanken. Das heißt, wir haben paradoxerweise auch mal Phasen, wo wir zu viel Hormone haben. Und das wechselt ab mit viel zu wenig. Das heißt, die Ausschläge der Hormonschwankungen, die wir im Zyklus schon als ganz normal empfinden, die werden deutlicher nach oben und nach unten. Wir vergleichen das immer so ein bisschen, der normale Zyklus mit den Hormonschwankungen ist ein bisschen wie Ebbe und Flut. Kommt, geht, ist unser Hirn dran gewöhnt. In den Wechseljahren ist es so ein bisschen wie Springfluten und Tsunamis. Und das Tsunami-Bild ist so ein bisschen passend, weil auch beim Tsunami läuft der Strand erst leer mit Wasser, also keine Hormone mehr. Und plötzlich kommt so eine Riesenwelle. Und es spricht viel dafür. Und die Hirnanhangsdrüse versucht verzweifelt, das irgendwie zu regeln, indem sie auch Steuerungshormone ausschüttet in einem anderen Muster, als wir das kennen. Es kann dann zum Beispiel auch innerhalb von 2 Wochen mal zu 2 Eisprüngen kommen, was biologisch eigentlich nicht geht und normalerweise verhindert wird. In den Wechseljahren ist das alles möglich. Das heißt, ein Teil der Frauen macht da auch so eine Achterbahn der Hormone durch, ohne dass ihnen das bewusst ist. Und das äußert sich gerne in diesen Stimmungs- und Schlafproblemen.
Jetzt haben Sie gerade das Wort Eisprung genannt. Da denke ich dann sofort, wie ist denn das eigentlich mit der Verhütung in den Wechseljahren? Man denkt ja irgendwie, mein Gott, jetzt signalisiert mir mein Körper schon, dass ich demnächst keine Eizellen mehr habe. Wie lange muss ich denn verhüten?
Gute Frage. Also es gibt so eine Faustregel. Solange noch, wenn auch nur sporadisch Blutungen stattfinden, muss man auf jeden Fall verhüten. Im Prinzip auch noch danach. Es gibt eine Definition der WHO, die sagt, wenn eine unter 50-jährige Frau 2 Jahre nicht geblutet hat, dann kann sie auf Verhütung verzichten. Bei den über 50-Jährigen sagt die WHO 1 Jahr. Was bedeutet das, wenn ich mit 50 eine Blutung habe und dann ein halbes Jahr nicht blute, kann es durchaus sein, dass noch mal so ein Eibläschen, ein Ei sich auf den Weg macht und dann kommt es nach einem halben, dreiviertel Jahr noch mal zur Blutung. dann sind wir auch noch nicht durch. Also solange noch Blutungen sind, muss man eigentlich verhüten.
Einfach um auf die Chance, schwanger zu werden, ist sehr, sehr gering. Aber um dann eben nicht in dieser Situation zu sein, mit 50 schwanger zu sein, ohne dass man es möchte, dann lieber vorsichtig sein.
Ja, genau.
WHO muss ich kurz ergänzen, das ist die Weltgesundheitsorganisation, richtig?
Entschuldigung, ja.
Nein, genau. Gut. Dann habe ich noch eine Frage, das habe ich von einer Bekannten gehört. Das Problem der trockenen Scheide. Und da habe ich gemerkt, da spricht im Bekanntenkreis niemand gerne drüber. Erleben Sie das auch?
Ja, das erleben wir ganz viel. Und wir nennen es oft den blinden Fleck im Arzt-Patienten-Dialog. Das ist tatsächlich ein dramatisches Problem für manche Frauen. Interessanterweise ordnen die das aber gar nicht dem Hormonproblem zu. Das finde ich wirklich interessant. Ich sehe das immer wieder. Patientin kommt, berichtet mir von dem Problem und ich sage, ja, das hat was mit den Wechseljahren zu tun. Man muss vielleicht dazu sagen, die trockene Scheide ist eigentlich erst was, was auftritt, wenn man wirklich im vollen Östrogenmangel ist. Das heißt, die tritt auch eigentlich erst auch nach dieser letzten Regelblutung, der Menopause. Mhm. Dann ist es aber ein Symptom, was im Prinzip alle Frauen betrifft und auch nie mehr besser wird. Nun ist es so, dass es individuell auch wieder sehr unterschiedlich ist, auch was die Sexualität anbelangt. Es gibt Frauen, die auch bei Sex im älteren Jahren immer noch genügend Flüssigkeit produzieren in der Scheide, sodass die Sexualität funktioniert. Mhm. Aber es gibt mehr Frauen, wo das nicht der Fall ist. Und da merken Sie schon, das betrifft natürlich vor allen Dingen Frauen, die noch sexuell aktiv sind. Und das sind ja Frauen jenseits der 50, absolut, Gott sei Dank. Und die sind natürlich besonders betroffen. Was haben die für Probleme? Die haben Schmerzen beim Verkehr, bereits das Eindringen beim Verkehr tut weh. Auch der Verkehr selber während des Aktes tut weh. Hinterher brennt's. Sie hören schon, was meine ich? Brennen, stechende Schmerzen, vermehrt Vaginalinfektionen und auch Blasenentzündungen treten dann sehr viel häufiger auf. Woher kommt das? Die Scheidenhaut wird mit dem Wegfall der Östrogene dünner, brüchiger und nicht mehr so widerstandsfähig und produziert einfach nicht mehr so viel Sekret, also Schleim, Feuchtigkeit, damit das alles gut funktioniert.
Hm. Und kann man da was machen? Können Sie da helfen?
Das ist Gott sei Dank was, was wir relativ leicht machen können. Da gibt man entweder, also der erste Schritt ist, dass das Ehepaar oder das Paar versucht, mit Gleitgel zu arbeiten. Es gibt auch hyaluronhaltige Cremes und Gele aus den Apotheken. Das hilft aber nicht allen Frauen. Und wenn es nicht hilft, steigen wir um auf Zäpfchen und Cremes, die ganz wenig Östrogen enthalten. Das ist auch ein Östrogen, was normalerweise nur in der Schwangerschaft vorkommt, was allem Wissen nach keine systemischen Nebenwirkungen hat, auch wenn es im Beipackzettel leider drinsteht. Mhm. Aber das macht man zweimal die Woche. Wichtig ist, es ist eine Dauertherapie und so wie sich jeden Tag das Gesicht eincremen, müssen Sie dann zweimal die Woche auch Ihre Scheide mit diesen östrogenhaltigen Cremes bedenken. Und das ist eine Dauertherapie.
Gut, aber die hilft.
Die hilft und da muss man manchmal, es ist ein bisschen tricky, bei einzelnen Patienten muss man so ein bisschen rumprobieren, welches Präparat hilft am besten. Aber ich würde mal sagen, 90% kann man mit dieser Methode, die ich gerade beschrieben habe, sehr gut behandeln.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Problem mit der Frauenärztin zu besprechen und das nicht für sich zu behalten.
Unbedingt und da haben die Frauen eine Scheu, es anzusprechen. Interessanterweise haben auch manche Ärztinnen und Ärzte eine Scheu, das anzusprechen. Man muss da auch sehr genau nachfragen, wobei tut's weh, an welcher Stelle tut's weh und wie lange. Also man muss auch als Arzt oder Ärztin wirklich ins Detail gehen, um der Patientin optimal zu helfen.
Einen Aspekt schaffen wir noch. Und zwar, was auch jede Frau immer wieder sagt, ist, seit den Wechseljahren ist das viel leichter, dass man die Pfunde so auf dem Körper verteilt. Also es werden einfach mehr von Monat zu Monat. Stimmt das? Man hört ja auch immer wieder, das ist nur Einbildung und das wäre gar nicht so. Nimmt Frau zu in den Wechseljahren?
Ich sehe immer wieder Patienten, die mir das sagen. Wenn sie in die Studienlage gucken, dann ist das nicht belegt. Da sieht man keine vermehrte Gewichtszunahme. Aber die Frauen, die hier sitzen, erzählen mir ein anderes Bild. Was definitiv belegt ist, dass sich die Körperstruktur verändert. Das heißt, das Fett, was wir ansammeln, setzt sich plötzlich vor allem am Bauch ab und nicht mehr an Po und Oberschenkeln.
Mhm, die Verteilung ändert sich.
Ich sage immer, Stau am mittleren Ring. und das ist selbst bei Frauen so, die an sich schlank sind und die viel Sport machen. Man kann dem entgegenwirken, tatsächlich durch viel Bewegung, aber der Grundumsatz sinkt mit der Menopause. In dem Moment, wo wir keine Östrogene und Gelbkörperhormone mehr haben, haben wir einen geringeren Grundumsatz. Und wenn wir das Gleiche essen wie bislang, werden wir zunehmen. Das heißt, man muss seine Einfuhr und seine Ernährungsweise umstellen.
Sie hören die Sprechstunde vom Deutschlandfunk. Unser Schwerpunktthema heute ist Wechseljahre, hormonelle Veränderungen mit Folgen. Unsere Expertin ist Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Präsidentin der Deutschen Menopausengesellschaft, Frauenärztin und Ärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Und wir haben jetzt Frau Launhardt in der Leitung aus Wedemark. Frau Launhardt, hallo.
Schönen guten Morgen an Sie beide.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie anrufen.
Ja, ich rufe an, weil es mir so wichtig ist, auf etwas hinzuweisen, was vielleicht vielen Betroffenen helfen kann. Aus eigener Erfahrung, ich hatte keine Wechseljahre, sondern durch einen schweren Unfall bedingt nur einen Wechseltag sozusagen. Und in der Folge dann natürlich ein riesen hormonelles Problem. Aha. Durch diese abrupte Umstellung. Und da hatte ich damals einen Gynäkologen, der mir mit einem guten Rat fantastisch geholfen hat, nämlich nicht auf Chemikalien auszuweichen, sondern auf Phytohormone. Das habe ich getan und ich habe null Probleme bis heute und ich werde jetzt 80.
Frau Launhardt, welche Form der Phytohormone haben Sie benutzt? Darf ich das fragen?
Ja, Mönchspfeffer bzw. anderer Name der Pflanze Keuschlamm.
Ah ja, okay. Und wie alt waren Sie, als das eingetreten ist?
Da war ich Ende 40.
Ah ja, also das heißt eigentlich im quasi doch schon typischen Wechseljahrsalter, auch wenn es dann bei Ihnen umständebedingt ganz plötzlich so gekommen ist. Ich habe das, glaube ich, vorhin im Nebensatz erwähnt. Man kann mit pflanzlichen Präparaten den Beschwerden absolut versuchen, entgegenzuwirken. Sie haben den Keuschlamm genannt. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Traubensilberkerze. Das Präparat, also die Substanz ist Cimicifuga. Da gibt es ganz viele Präparate. Das hilft auch bei Wechseljahrsbeschwerden. Es werden auch Sojaprodukte immer wieder erwähnt. Es gibt aber Frauen, die mit dem alleine nicht klarkommen und bei denen setzen wir dann auch Hormone ein. Die haben wir noch vorhin kaum erwähnt. Aber man kann es durchaus mit pflanzlichen Dingen versuchen. Ich habe bei einer Sache ein bisschen gestutzt bei Ihnen, aber nachdem Sie mir die näheren Umstände gesagt haben, bin ich ganz entspannt. Wenn jemand extrem früh in die Wechseljahre kommt, aufgrund eines Unfalls, Operation, Erkrankung, sagen wir mal mit 40, da würden wir tatsächlich auch Hormone empfehlen, zumindest bis das durchschnittliche Wechseljahrsalter erreicht ist, also sagen wir mal 50, weil Hormonmangel an verschiedenen Organen im Körper, wenn er zu früh eintritt, auch sehr schädliche Folgen haben kann. Also Knochen, sage ich mal, Herz-Kreislauf-System, auch das Gehirn. Jemand, der sehr früh in die Wechseljahre kommt, sollte Hormone nehmen. Sehr früh ist eben unter 45, so lange bis sozusagen das Durchschnittsalter der Wechseljahre erreicht wird. In Ihrer Situation ist das prima und Phytohormone können durchaus helfen.
Dann vielen Dank für Ihre Anregung, für Ihre Information, Frau Launhardt. Und dann haben wir eine weitere Hörerin mit einer Frage, denke ich mal. Frau Elke Rietz aus Werder. Hallo, Frau Rietz.
Ja, hallo, hier, mein Name ist Rietz.
Hallo.
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, dass ich auch jede Nacht ordentlich schwitze, allerdings immer nur in den Füßen. Und also ab Knie abwärts. Und wenn ich, dann muss ich die Decke auf jeden Fall zur Seite werfen. Wenn ich das nicht könnte, würde ich wahnsinnig werden. Aber dann schlafe ich wieder ein. Irgendwann wird mir zu kalt, decke ich mich wieder zu. Ich höre nicht zu den übermäßig aufgeregten Leuten. Also ich ertrage das einfach und die kommen damit eigentlich ganz gut klar. Bloß weil es vorhin hieß, eigentlich der ganze Körper schwitzt. Problem habe ich eigentlich selten.
Ja, darf ich fragen, bei Ihnen, wie alt Sie sind?
Ich bin 59 und mit 52 in die Wechseljahre gegangen.
Also dieses Symptom, was Sie schildern mit den schwitzenden Füßen, das finde ich ungewöhnlich. Und da hätte ich auch ehrlich gesagt die Frage, ob das tatsächlich wechselgasbedingt ist oder ob es irgendein anderes Symptom ist. Wissen Sie, sicherlich kann das bei jeder Frau sich anders darstellen, aber schwitzende Füße ist was, muss ich Ihnen ehrlich sagen, was ich hier in der Sprechstunde eigentlich nie sehe. Es gibt zum Beispiel das Symptom der sogenannten Restless Legs, das heißt Unruhe in den Beinen. Das ist eine neurologische Geschichte. Vielleicht geht das, was Sie schildern, eher in diesen Bereich. Also schwitzende Füße ist untypisch, aber vielleicht ist es im Einzelfall eben doch hormonbedingt. Das kann ich nicht sagen.
Und na, dann werde ich mal zu meiner Frauenärztin gehen und mal einen Hormonstatus machen lassen.
Ja, danke für diese Frage. Das wird Sie nicht weiterbringen. Wenn Sie seit 52 keine Blutung mehr haben, kann man eigentlich schon voraussagen, wie der Hormonstatus sein wird. Die Östrogene werden niedrig sein, die Steuerungshormone aus der Hirnanhangsdrüse werden hoch sein. Das ist bei allen Frauen so in dieser Alterskategorie, aber es haben unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Symptome. Das heißt, der Hormonstatus bringt mich diesbezüglich leider nicht weiter.
Was wäre denn jetzt, ich meine, erstmal haben Sie eine Lösung gefunden, Frau Rietz, das mit dem Decke weg und weiterschlafen. Wenn das klappt, ist das eine schöne Sache. Aber was könnte denn die Frauenärztin sonst noch untersuchen oder gucken?
Die Frauenärztin kann da eigentlich gar nicht so sehr viel machen. Theoretisch könnte man sagen, okay, wir machen als diagnostischen Versuch mal eine Kurzzeittherapie mit Hormonen. Wenn es dann weg ist, liegt es an den Hormonen, an dem Hormonmangel. Aber das weiß ich gar nicht, ob ich in der Situation es machen würde. Stört Sie das dann, Frau Rietz, stört Sie das ganz extrem? Oder sagen Sie, haben ja selber gesagt, ich kann da irgendwie mit leben?
Ja, ich lebe damit. Also ich habe das bloß vorhin gehört und habe gedacht, Mensch, hast du vielleicht gar keine Wechseljahresprobleme? Hast du vielleicht was anderes?
Ja,
Gemeldet.
Ich würde mich, glaube ich, tatsächlich da nochmal dermatologisch vorstellen. Das sind ja die Ärzte, die Hautärzte, die auch solche Schwitzprobleme behandeln oder vielleicht sogar mal Neurologen. Aber das wäre, ich glaube nicht, dass man da hormonell was machen kann.
Naja, dann ertrage ich es. Und wenn es schlimmer wird, gehe ich zum Neurologen.
Ja, dann hoffen wir erstmal, dass Sie gut durch die nächsten Nächte kommen. Vielen Dank für Ihre Anregung. Weil wir gerade über die Hormone gesprochen haben, wir haben hier viele Mails bekommen. Und eine, da werde ich jetzt mal kurz draus zitieren, Frau Dr. Schaudig. Ich bin 69 Jahre und nehme seit circa 10 Jahren ein Hormonpflaster, Estramon 25, und monatlich für 12 Tage Progesteron. Diese Indikation wurde seinerzeit empfohlen, da ich extrem unter Haarausfall litt. Meine Frage, ist es okay, in dem Alter noch Hormone zu nehmen? Könnte es wieder zu Haarausfall führen, wenn ich das Pflaster absetze? Da sind wir ja mittendrin in der Hormondebatte. Die werden ja sehr heiß diskutiert.
Mal ganz kurz, warum werden sie heiß diskutiert? Weil es immer wieder im Gespräch ist, dass sie gewisse Risiken mit sich bringen. Bei dieser Patientin oder bei dieser Frau, die jetzt schildert, seit 10 Jahren Estramon 25, das ist ein niedrig dosiertes Östrogenpflaster. Damit hat man zum Beispiel kein Thromboserisiko, kein Schlaganfallrisiko. So wie das hier gemacht wird von der Patientin, ist es eigentlich absolut lege artis. Also das heißt, so wie man es empfehlen würde, 12 Tage im Monat Progesteron, niedrig dosiert transdermal, also über die Haut ein Östrogen, das ist schon mal gut. Ein leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko langfristig, wenn sie es jetzt schon 10 Jahre nimmt, hat die Patientin damit trotzdem. Dem kann man begegnen, indem man regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen geht, sprich alle 2 Jahre eine Mammographie, jährlich eine Sonographie. Im Alter von deutlich über 60 muss man sich trotzdem sehr gut überlegen, ist es eigentlich noch begründet, das zu machen. Also man kann in dem Fall einfach mal sagen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt nichts mache, also einen Auslassversuch machen. Sie nimmt eh schon wenig, das heißt, ausschleichen wird schwierig sein bei der niedrigen Dosis. Niedriger geht eigentlich nicht. Und dann beobachten, was passiert. Ich muss sagen, nur mit der Begründung, Haarausfall, Hormone zu nehmen bis 80, 90, finde ich schwierig. Ich habe aber 80-Jährige, die sagen, ohne Hormone schwitze ich wie verrückt und das kann ich nicht aushalten. Oder ich habe andere Symptome, meinetwegen Schlafprobleme. Und dann machen wir fast schon auch aus diagnostischen Gründen ein Hormonversuch, wenn es dann alles deutlich besser ist, auch der Haarausfall, dann muss jemand im individuellen Einzelfall entscheiden. Aber ausschließlich wegen Haarausfall bis ins hohe Alter Hormone, damit habe ich ein Problem. Es gibt auch andere Mittel, die gut gegen Haarausfall helfen. Das ist ein Haarwasser, da gibt es verschiedene, auch im Handel. Das enthält Minoxidil, muss man jeden Tag auftragen. Ist natürlich lästig, weil man muss es täglich machen, aber man putzt ja auch jeden Tag die Zähne. Das würde ich als Alternative, wenn es nur um den Haarausfall geht, eher empfehlen. Mhm. Wenn es um andere Symptome geht, muss man im Einzelfall entscheiden. Also ich habe Patienten, die auch im hohen Alter noch Hormone nehmen, also auch deutlich jenseits der 69, aber das muss gut überlegt sein.
Also auf jeden Fall ein Thema, was man gründlich mit seiner Frauenärztin besprechen
unbedingt
muss. Vor- und Nachteile abwägen und gucken,
genau,
wo bin ich, was möchte
ganz
ich,
genau,
wie reagiert mein Körper.
Ja.
Jetzt kommt hier eine ganz andere Frage von einer Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie ist 39 Jahre alt und sagt, sie hat einen Kinderwunsch und fragt, kann man ausrechnen, wann die Wechseljahre anfangen? Ich bin jetzt 39 und für den Kinderwunsch wäre das wichtig zu wissen.
Also man kann es leider nicht ausrechnen. Das wäre natürlich sehr schön. Es gibt so bestimmte Indizien, wo man weiß, da könnte eine frühere Wechseljahrsproblematik auftauchen. Zum Beispiel bei Operationen an den Eierstöcken oder Gebärmutter. Bei Raucherinnen zum Beispiel kommen die Wechseljahre im Durchschnitt 2 Jahre früher. Dann guckt man nach der Genetik, wie war das bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter. Es gibt aber nichts, womit man es ausrechnen kann. Es gibt einen Parameter, der in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird. Das ist sogenannte AMH, steht für Anti-Müller-Hormon. Das kann man im Blut messen und der Wert gibt einen so einen annähernden Hinweis darauf, wie groß der Eizellvorrat im Körper noch ist. Es ist aber trotzdem so, dass auch dieser Wert nicht absolut aussagekräftig ist. Also wir haben 39-Jährige, die niedrigen AMH-Wert haben und trotzdem noch jahrelang bluten. Man kann schon so ein bisschen sagen, wenn der Wert mit 39 eher niedrig ist, dann sollte man eher Gas geben. Wenn der Wert hoch ist, heißt es aber trotzdem nicht, dass man noch ganz viel Zeit hat, weil auch die Qualität der Eizellen wird schlechter im zunehmenden Alter. Die Fehlgeburtsrate steigt deutlich an, ab 35 schon. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, den Kinderwunsch zu realisieren, sollte man mit 39 auf keinen Fall so lange zögern.
Mhm. Wechseljahre, unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Wechseljahre betreffen ja nicht nur Frauen. Immer wieder hört man, dass auch Männer unter Beschwerden der Wechseljahre leiden können. Welche das sind und was man da tun kann, darüber möchte ich jetzt mit Professor Dr. Martin Reintke sprechen. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik 4 am Klinikum der Universität München. Ich bin mit ihm per Telefon verbunden. Guten Tag, Herr Professor Reintke.
Guten Morgen, Frau Sartori.
Schön, Sie zu hören. Herr Professor Reintke, also Wechseljahre beim Mann, es gibt Leute, die ziehen dann die Augenbrauen hoch und sagen, das gibt's doch gar nicht. Wie ist das? Gibt es das? Ist das vergleichbar mit den Wechseljahren bei der Frau?
Sie haben es schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist nicht vergleichbar, weil Frauen ja eigentlich, ich sag mal, alle in die Wechseljahre kommen, 100%. Während Männer einen langsamen Abfall des Testosteronwertes über die ganze Lebenszeit hat, 1% pro Jahr. Und es gibt also nicht einen richtigen Knick in der Lebensmitte, wo plötzlich das Testosteron ganz stark abfällt, sondern es ist nur ein graduelles Nachlassen. Und insofern hat man die Kombination von Symptomen von männlichen Wechseljahren und niedrigen Testosteronwert nur bei einem ganz kleinen Teil von Menschen in unserer Gesellschaft. Man kann so sagen, 3% der Männer im mittleren Lebensalter haben diese Symptomkombination.
Und wie kommt das bei diesen 3%? Also wovon hängt es davon ab, ob jetzt bei einem Mann wirklich Wechseljahresbeschwerden auftreten oder nicht?
Ja, da ist eine gute und eine schlechte Nachricht dabei. Also zunächst mal, es tritt sehr viel häufiger, diese Kombination, also niedriger Testosteronwert ist, wie wir sagen, ein Biomarker. Meistens ein Biomarker dafür, dass es mit der Gesamtgesundheit nicht mehr so gut ist. Wir sehen, dass vor allem die Männer, die übergewichtig, stark übergewichtig sind, mit Diabetesentwicklung und dem metabolischen Syndrom, dass vor allem die von diesem niedrigen Testosteron betroffen sind. Also sozusagen die gute Nachricht ist, man kann das als ein Warnsymptom nehmen. Und die schlechte Nachricht ist, das ist keine schlechte, es ist auch eine gute, man kann auch selber was dagegen tun. Denn wenn man als Mann im mittleren Lebensalter niedrigen Testosteronwert hat und ein metabolisches Syndrom, also Übergewicht, Diabetes, beginnenden Diabetes, und man nimmt ab, dann erhöht sich der Testosteronwert auch wieder. Man kann also sozusagen seine eigenen Wechseljahre auch gegensteuern.
Das ist ja mal ein Anreiz auch, ein bisschen was gegen das Übergewicht zu tun.
So ist, genau.
Wie macht sich das denn dann bemerkbar? Was sind denn dann so Symptome?
Also die Symptome sind ehrlich gesagt nicht sehr scharf abgrenzbar. wenn ich das gleich aufzähle, werden Sie das merken. Also es ist eine gewisse Energielosigkeit, eine Mattigkeit, der Nachtschlaf kann gestört sein, eine Neigung zu Depressionen. Schon etwas spezifischer sind die Symptome aus dem sexuellen Komplex. Das heißt, weniger Gedanken an Sexualität, weniger nächtliche Erektionen, weniger Morgensteifigkeit und auch gestörte erektile Dysfunktion, also fehlende Versteifung des Penis oder nicht ausreichende Versteifung. Das sind alles Symptome. Und gerade die letzten, diese sexuellen Symptome, sind noch die spezifischsten. Während alles andere, ich sag mal Niedergeschlagenheit, nachlassende Energie, das kann einfach natürlich auch Midlife-Crisis sein.
Und wie wird das jetzt unterschieden? Also wenn Sie sagen, dass viele der Symptome eher ja auch zum Beispiel eine Midlife-Crisis sein können oder eine andere Ursache haben können, wie wird das wirklich diagnostiziert beim Arzt, dass jemand, also ein Mann unter Wechseljahresbeschwerden leidet?
Also es gibt, man muss dafür das entsprechende Gespräch führen zwischen Arzt und Patient. Das ist ganz wesentlich, wo man sozusagen auch nach anderen Ursachen schaut. Und dann, wenn aber, sagen wir mal, ein entsprechender Anfangsverdacht da ist, dann würde man tatsächlich morgens früh den Testosteronwert messen. Es klingt einfach, aber ist doch etwas komplexer, als man denkt. Man soll es nämlich morgens zwischen 9 und 11 Uhr machen, weil der Testosteronwert starke Tagesschwankungen hat. Und am Abend sind viele Männer haben niedrige Testosteronwerte, einfach durch die normale Tagesrhythmik. Und nur morgens früh, da gilt sozusagen der Normbereich. Also morgens früh soll das Testosteron gemessen werden. Es soll zweimal im Abstand von ein paar Wochen gemacht werden. Und wenn man dann sieht, Kombination von Symptomen und ein niedriger Testosteronwert, dann ist es auch sinnvoll, sich zu überlegen, was können wir dagegen machen. Die Behandlung mit Testosteron steht aber allerdings immer erst im zweiten Glied. Also als erstes würde immer die Frage sein, was kann der Betroffene selber tun, um seinen Testosteronwert wieder zu erhöhen?
Also das heißt, das Testosteron wird wirklich nur dann eingesetzt, wenn die erste Idee nicht fruchtet, wenn die ersten Maßnahmen nicht funktionieren. Das ist nur so ein Backup-Plan quasi. Es ist nicht das Mittel der ersten Wahl.
Also wenn wir jetzt von diesen milden Testosteronerniedrigungen sprechen, die vor allem mittelalte Männer betreffen, dann ist das richtig. Ich rede nicht von dem jugendlichen Testosteronmangel, den es auch gibt. Das ist dann meistens eine angeborene Störung. Da gilt das natürlich nicht. Hier ist Testosteron das Medikament der ersten Wahl. Ja. Aber bei diesem Testosteronmangel, den wir mit diesen männlichen Wechseljahren, die es in dem Sinne nicht gibt, assoziieren, da würde man immer sagen, erstmal schauen, was kann man selber machen. Das ist ja sowieso immer das Beste, selbstwirksam zu sein.
Auch Männer können unter ihren Wechseljahren leiden. Es ist nicht so häufig bei Frauen, sehr viel seltener sogar. Wie das aussieht beim Mann und wie wichtig die richtige Diagnose ist und was da zu beachten ist, darüber sprach ich mit Professor Martin Reinke, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik 4 am Klinikum der Universität München. Vielen Dank, Herr Professor Reinke, und einen schönen Tag noch. Und jetzt zurück zu den Frauen. Und wir haben gleich eine Hörerin in der Leitung aus Bochum. Hallo, Grüße nach Bochum.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich bin 49 Jahre alt und habe 4 Kinder. Und ich finde, es könnte jetzt einfach mal aufhören.
also, mit der Periode meinen genau, Sie, nicht mit den Kindern.
Genau. Also ich habe irgendwie Schlafstörungen, ich habe Depressionen, ich habe immer, wenn es naht, Herpes, also alles durch. Aber das Allerschlimmste ist, dass ich 2 Tage wie mechanisch Kopfschmerzen kriege. Also ich vermute, es ist eine Migräne oder so. Das fängt nachmittags an, dann läuft es durch. Und das ist aber so schlimm, dass ich wirklich nachts denke, ich will nicht mehr. Ich habe also Kopfschmerztabletten genommen und alles Mögliche und irgendwie haben Sie da einen Tipp.
Darf ich kurz fragen, ob diese Kopfschmerzen immer um die Regel herum auftauchen?
Ja, genau. Also die kommen meistens so einen Tag, bevor die Blutung einsetzt oder so. Also es hat damit auf jeden Fall zu tun.
Also ich muss dazu sagen, was Sie alles schildern, ist eine extrem typische Situation, auch wenn das jetzt für Sie vielleicht sich schrecklich anhört,
das
ist relativ typisch. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Schlafstörung und Depression oder depressive Verstimmung ist ein typisches Frühsymptom der Wechseljahre. Auch dass Frauen das sogenannte prämenstruelle Syndrom stärker empfinden, ist was, was wir sehr viel häufiger jenseits der 40 beobachten. Das passt ja alles. Und diese Kopfschmerzen um die Regel herum sind häufig ein Symptom eines starken Östrogenabfalls, wenn die Blutung einsetzt. Das haben übrigens auch junge Frauen, aber auch das beobachten wir gehäuft in den Wechseljahren. Das ist ein schwieriges Thema. Sie sind bestimmt noch nicht richtig durch. Also weil Sie sagen, es könnte jetzt mal aufhören, muss ich Ihnen leider sagen, es kann leider noch ein bisschen gehen. In solchen Situationen ist es manchmal paradoxerweise sogar so, dass man versucht, diese zyklischen Schwankungen zu unterdrücken. Kann man zum Beispiel sogar mit einem östrogenfreien Ovulationshemmer, also einer östrogenfreien Antibabypille machen. Das geht auch mit 49. Dann muss man aber Östrogen dazugeben, weil das fehlt ihnen zeitweilig. Das ist ein bisschen tricky. Also man muss manchmal in diesen Situationen tatsächlich den Eierstock ganz runterholen und dann so ein bisschen das ersetzen, was man quasi supprimiert, also unterdrückt. Das ist aber ein bisschen schwierig. Das müssten Sie vielleicht mit Ihrer Frauenärztin besprechen. Also sowas könnte ich mir bei Ihnen vorstellen.
Was machen Sie denn bisher gegen diese Beschwerden? Sie sagten Kopfschmerztabletten. Haben Sie noch irgendwas anderes ausprobiert?
Nee, aushalten.
Also in solchen, manchmal ist in solchen Situationen auch das Thema tatsächlich Mönchspfeffer, was die Patientin vorhin berichtet hat. Wir setzen das tatsächlich weniger ein, wenn die Wechseljahre schon quasi durch sind, sondern so in dieser frühen Phase. Das wäre nochmal sowas, was man ausprobieren könnte. Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich ein bisschen skeptisch, ob sie das nach vorne bringt, aber ausprobieren kann man es ja.
Also besser, gehen Sie nochmal zu Ihrer Frauenärztin und sagen Sie, wir müssen jetzt mal was ausprobieren. Vielleicht die Pille mit Ergänzung von anderen Hormonen, aber es muss jetzt mal was ausprobiert werden, um die Situation zu verbessern.
Wunderbar.
Wir drücken Ihnen die Daumen und vielen Dank für den Anruf. Und jetzt haben wir einen Hörer aus Stuttgart. Hallo?
Guten Tag.
Guten Tag, schön, dass Sie anrufen.
Guten Tag. Hallo.
Sie haben eine Frage?
Ja, und zwar hatte ich tatsächlich zufälligerweise mit meiner Frau gestern das Thema Wechseljahre und ob sie denn schon drin ist. Sie ist 35, wird 36 dieses Jahr. Wir haben 4 Kinder und nach eigener Aussage hat sie jetzt binnen einem Jahr 6 Kilo zugenommen, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Sie ist jetzt nicht übergewichtig oder dergleichen, aber trotz der gleichen Bewegung und nicht eklatant umgestellter Ernährung, 6 Kilo mehr hat ihr dann doch zu denken gegeben und konkret ist jetzt eigentlich die Frage, ob das denn sein kann und ob man das dann feststellen kann und wie man dem entgegenwirken kann
oder soll.
Haben sich
denn die Lebensumstände geändert, dass man vielleicht mehr sitzt oder weniger Sport macht? Gerade in den Pandemiezeiten erzählen das ja viele.
Noch nicht tatsächlich. Und sie hat aber jetzt wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, jetzt wird sie vermehrt sitzen und sich deutlich weniger bewegen als davor mit den Kindern. War sie ja jeden Tag auf dem Spielplatz, viel spazieren, mit dem Hund draußen. Also eigentlich haben sich die Umstände davor, auch während der Pandemie, jetzt nicht eklatant geändert. Wir waren trotzdem viel draußen. Wir wohnen in der Natur eigentlich. Also jeden Tag eigentlich 3 Kilometer spazieren gehen, mindestens, und mit den Kindern unterwegs. Aber das ändert sich halt jetzt durch den Berufs- oder den Wiederberufseinstieg schon eklatant. Und bevor das dann irgendwelche ausufernden Maße annimmt, haben wir dann gesagt, Mensch, also wir haben drüber gesprochen konkret und deswegen halt die Frage, ob man das denn feststellen kann, ob sie in den Wechseljahren ist oder nicht oder ja.
Also ich finde das mit 35, 36 wäre es ja wirklich ungewöhnlich früh. Das muss man mal so sagen. Insofern, ich bin immer dabei, was wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich, was nicht so wahrscheinlich ist, ist unwahrscheinlich. Ich finde, das hört sich nicht so danach an. Und die Gewichtszunahme ist jetzt nicht ein klassisches Frühsymptom der Wechseljahre. Ich denke, man müsste mit Ihrer Frau mal genau besprechen, was es sonst für körperliche Indizien gibt, die in Richtung Wechseljahre gehen. Sprich, bisschen Zyklus unregelmäßig, bisschen Schlafstörung, bisschen depressive Verstimmung. Alles, was wir vorhin gesagt haben. Wenn das alles zuträfe, könnte man theoretisch mal zu Beginn der Blutung einen Hormonstatus machen, aber selbst der ist nicht 100% aussagekräftig. Woran man dann natürlich, worauf man besonders achtet, sind die Steuerungshormone der Hirnanhangsdrüse, also insbesondere das sogenannte FSH. Wenn das schon relativ hoch wäre, könnte es ein diskreter Hinweis sein. Aber das ist, ich denke, als allererstes muss man nochmal genau in die Geschichte gehen, in die Symptome gehen, in die Zyklusanamnese Anamnese, die müsste sie aufschreiben. Und man muss andere Störungen ausschließen, die eine Gewichtszunahme mit sich bringen können. Allen voran die Schilddrüse. Also das würde ich unbedingt abklären. Und das wäre, wenn ich mein Geld auf irgendwas setzen müsste, würde ich daran viel eher denken als an Wechseljahre. Mit 35, also Schilddrüse 36. Eher. Schilddrüse unbedingt abklären und vielleicht auch mal sich internistisch durchchecken lassen. Aber die Schilddrüse wäre so mein erstes Thema, worauf ich achten würde.
Okay.
Ja, vielen Dank. Schön, dass Sie sich so um Ihre Frau kümmern. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und dass das gut klappt. Auch mit dem Start in den Job bei Ihrer Frau. Und wir haben eine Hörerin, Frau Seeland-Gronowski aus Bad Harzburg. Hallo?
Ja. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag, genau. Ja, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten, genau.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, ich bin 54 Jahre alt, Mutter von 4 inzwischen erwachsenen Kindern und habe auch so ein bisschen wie die Hörerin vor mir ein bisschen herbeigesehnt, diese Zeit, dass es endlich aufhört, weil viele Jahre meine Periode auch mit Migräne einhergegangen ist und ich hatte einfach die Nase voll. Und ich habe dann so ein bisschen angefangen mit einer pflanzlichen Medikation und habe dann irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht und bin dann auf Empfehlung in eine Praxis für funktionelle Medizin gekommen und dort wurde ein Hormonstatus, also FSH-Wert und Östradiol und so weiter, untersucht oder ich habe einen Status eben gehabt. Und dann habe ich naturidentische Hormone bekommen, auf mich, ja, speziell individuell für mich zusammengestellt, für meinen Status. Der wurde dann auch mal angeglichen, also es sind so Kapseln, Rimkus-Kapseln. Heißen die nach der sogenannten Rimkus-Therapie und das mache ich jetzt schon seit fast anderthalb Jahren und komme damit gut zurecht. Das wollte ich einmal mitteilen, weil ich finde, das ist eine sehr schön, auch für mich zu verkraftende, weil ich eigentlich sehr gegen Hormone war, aber sehr gut zu verkraftende Entscheidung, dass ich mich doch mit, dass ich tatsächlich Hormone nehme. Und was mir auch nochmal wichtig ist, so ein Feedback zu bekommen von einer Fachfrau, die jetzt bei Ihnen sitzt.
Die haben wir ja jetzt genau hier bei uns in der Sendung.
Und ich möchte auch noch sagen, dass ich inzwischen aufgrund des Netzwerkes Funktionelle Medizin unterschiedliche Frauen und auch Männer, und das wollte ich unbedingt noch sagen, Männer kenne, die das nehmen. Und zwar nicht jetzt wegen einer zu schwachen Libido oder so, sondern genau wie der Professor vorhin sagte, aus ganz unterschiedlichen Gründen, gar nicht immer unbedingt gleich einhergehend mit Wechseljahrsbeschwerden, sondern ja, erstmal mit sich anders fühlen. Und ich möchte mal eine Rückmeldung dazu.
Ja, Frau Dr. Schauli. Also wir sind ja auf die verschiedenen Formen der Hormontherapie bisher gar nicht so richtig eingegangen. Man muss dazu sagen, ganz früher hat man Hormone aus Pferdeurin gewonnen, weil das war die praktischste und sagen wir mal effizienteste Methode. Das ist auch das, was immer noch in den USA angewandt wird, aber das sind, wenn Sie so wollen, Pferdeurin ist ja eine natürliche Substanz, aber ist ein Cocktail von Hormonen, die nicht bei der Frau alle vorkommen. Inzwischen in Europa, auch historisch gesehen, benutzen wir überwiegend beim Ersatz der Hormone das 17-Beta-Östradiol, das ist das Hormon, das der Eierstock produziert. Das ist auch in den Rimkus-Kapseln drin. Das können Sie aber eigentlich auch mit jeder Therapie haben, die Sie in der Apotheke kaufen. Da ist fast immer 17-Beta-Östradiol drin. Und es ist auch nicht so, dass das biochemisch oder chemisch anders ist als das, was in Rimkus-Kapseln ist. Das ist das Gleiche. Unterschied vielleicht nochmal, was wir unterscheiden müssen, ist, ob wir das Östrogen über die Haut zuführen oder ob wir das Östrogen schlucken. Wenn wir es schlucken, wird es anders verstoffwechselt als das Östrogen, was unser Eierstock ausschüttet. Denn der schüttet ja das Hormon auch nicht in den Magen, sondern gibt es ins Blut ab. Das heißt, mit einer Östrogentherapie über die Haut, Gel, Pflaster, Spray, sind wir, wenn Sie so wollen, näher an der Frau dran. Der kleine Nachteil der geschluckten Hormone ist, dass sie das Gerinnungssystem beeinflussen und bei Frauen, die dafür ein Risiko haben, eine Thrombose und einen Schlaganfall begünstigen können. Das ist so bei geschluckten Östrogenen immer, auch bei den Rimkus-Kapseln. Das Gestagen, was wir dazu nehmen, Gelbkörperhormon, müssen wir immer dazugeben, wenn die Patienten noch einen Gebärmutter haben, weil sonst gibt es einen Gebärmutterschleimhautkrebs. Da gibt es tatsächlich sehr unterschiedliche Varianten. Die alten synthetischen Gestagene und dann das bioidentische Progesteron. Und da gibt es auch noch einen Stoff, der dem sehr ähnlich ist, ein bisschen chemisch stabiler ist. Das ist bei den Rimkus-Kapseln auch dabei, also das natürliche Progesteron. Das macht wahrscheinlich ein geringeres Risiko für Brustkrebs als die alten synthetischen Gestagene. Aber diese sogenannten naturidentischen Hormone oder bioidentischen Hormone, die können Sie auch in Präparaten haben, die in der Apotheke erhältlich sind und die von der Industrie hergestellt werden. Und da muss man natürlich schon sagen, die industriell hergestellten Produkte unterliegen sehr viel strengeren und besseren Überwachungen als Kapseln, die jetzt irgendwo in einer Apotheke hergestellt werden. Das ist so. Das können Sie ja nicht so standardisieren. Also ich persönlich denke, man kann sehr gut naturidentisch oder bioidentisch arbeiten mit Produkten, die Sie in der Apotheke kriegen. Ob Sie jetzt den Spiegel anpassen oder ob Sie sagen, ich nehme gerade so viel, dass die Patientin beschwerdefrei ist, das ist wieder so ein bisschen Ermessensfrage. Man muss dazu sagen, nach welchen Spiegeln richtet man sich? Im Zyklus schwankt der Östrogenspiegel zwischen 30 und 300 und zwar innerhalb von 14 Tagen. Man kann gar nicht so richtig sagen, was ist denn der richtige Östrogenspiegel. Jenseits der 50 haben wir ja eigentlich natürlicherweise kein Östrogen mehr. Und da würde ich mich immer auf die Dosis beziehen, bei der die Patientin sich optimal fühlt. Dass Sie sich mit den Rimkus-Kapseln super fühlen, ist, kann, glaube ich Ihnen sofort. Da ist ja Hormon drin und auch Hormon, was wirkt. Ja, aber ich glaube, dass man das mit industriell hergestellten Kapseln genauso erreichen kann.
Entscheidender ist also, nehme ich ein Pflaster, nehme ich eine Creme oder nehme ich eine Tablette? Also nehme ich es auf die Haut oder nehme ich es über den Magen auf? Das macht eigentlich den größeren Unterschied.
Das macht den größeren Unterschied und natürlich kommt es darauf an, welches Gestagen ich im Rennen habe. Das kann aber durchaus sinnvoll sein, auch aus bestimmten Gründen nicht natürliches Progesteron zu verwenden. Mhm. Das kommt auf die Frau an. Das ist tatsächlich maßgeschneidert, individuell unterschiedlich.
Hormone ist wirklich ein großes, umfassendes Thema. Und Natur wird ja auch gerne immer als werbendes Wort eingesetzt und vor Produkte davor gesetzt. Da muss man auch mit vorsichtig sein. Absolut. Wir haben noch in der Leitung Frau Abel aus Freiburg.
Ja, guten Tag.
Hallo, Frau Abel.
Mein Name ist Ingeborg Abel und ich möchte berichten, dass ich große Probleme hatte in meinen jungen Jahren mit der Antipipi-Pille. Ich habe sie nicht vertragen. Ich musste dann umsteigen, Spirale und so weiter. Das ist ja vorbei. Und mit 48 fing das an mit diesen Beschwerden, mit den Kopfnässe. Also es war etwas unangenehm. Und ich wusste, da ich ja die Antipipi-Pille nicht vertragen hatte, dass ich auf keinen Fall was Chemisches nehme. Und habe alles durchprobiert, die ganzen Produkte, die es in der Apotheke gibt, und so weiter. Auch bei der Heilpraktikerin war ich wieder und glaubte auch dran, dass es klappt. Am Anfang sah es auch aus, dann nach einer Woche war es wieder wie immer. Also ich habe mal gemessen, ich hatte in einer Stunde 26 Hitzewallungen.
Oh,
ich war auch voll berufstätig und war im Kostüm und Bluse, musste immer akkurat aussehen. Und das war mir dann wirklich unangenehm, bis der Arzt sagte, nehmen Sie doch mal ein Pflaster. Und ich nehme dieses Estramon, leichtes Pflaster, 3 Wochen gedauert. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin jetzt 72, aber ich nehme es immer noch. Ich habe keine Ausfälle, ich habe keine geschwollenen Finger. Die Migräne war weg. Der Arzt meinte dann, ja, das müssen Sie wissen, die einen vertragen es, die anderen nicht. Nein, sag, ich möchte es gar nicht mehr auf. Ich möchte nicht mehr aufhören.
Frau Dr. Schaulich, was sagen Sie dazu?
Naja, ich meine, Frau Abel, erstmal vielen Dank für den Beitrag. Das deckt sich ja mit allem, was wir bisher gehört haben. Wenn dramatische Beschwerden da sind, dann ist tatsächlich das Einzige, was hilft, Hormone, das ist so. Und das hat ja Frau Abel bei Ihnen das Beispiel gezeigt. Mit dem Estramon, das ist wieder das Pflaster, wo das Östrogen über die Haut geht, da erreicht man genau das, was Sie gerade geschildert haben. Die Beschwerden werden besser. Ja, Östrogen irgendwie anwenden, ob nun über die Haut oder geschluckt, wird den meisten Frauen bei den Beschwerden helfen. Ich möchte vielleicht noch mal eins sagen, weil Sie vorhin so gesagt haben, die Pille haben Sie nie vertragen. In der Pille sind halt diese vollsynthetischen Hormone. Da ist auch nicht das bioidentische Östrogen drin oder das naturidentische, sondern da ist ein synthetisches Östrogen drin. Und die Gelbkörperhormone in der Pille sind auch andere als die, die wir bei der Hormonersatztherapie verwenden. Ist auch höher dosiert. Also man kann diese Produkte nicht vergleichen. Und was Sie da mit dem Estramon machen, ist eine naturidentische Therapie. Falls Sie noch eine Gebärmutter haben, müssen Sie irgendwie ein Gelbkörperhormon noch anwenden. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das wäre zu speziell. Das müssen Sie mit dem Frauenarzt nochmal besprechen. Aber ansonsten, wenn Sie sagen, es geht Ihnen super, ich bin da ganz bei Ihnen.
Alles gut. Das wollte ich auch sagen, Frau Abel. Schön, dass wir mit Ihrem Beitrag jetzt enden können, nämlich meinem Beitrag, der sagt, mir geht es jetzt besser. Ich habe diese ganzen Beschwerden hinter mir. Wir haben heute gesprochen über die Wechseljahre, hormonelle Veränderungen mit Folgen. Das war unser Schwerpunktthema heute. Frau Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Deutschen Menopausengesellschaft, hat uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Sie ist Frauenärztin und Ärztin für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin aus Hamburg. Vielen Dank, Frau Dr. Schaudig, dass Sie übers Telefon bei uns waren.